Was ist Heilsgeschichte? Helge Stadelmann gibt in seinem Buch Glaube und Geschichte folgende Definition. Heilsgeschichte ist das nach Gottes Heilsplan durch sein Einwirken in Wort und Tat gestaltete, trotz Umwegen und Sprüngen in sich zusammenhängende und dabei in Kontinuität und Diskontinuität verlaufende Geschehen in der Geschichte, das uns als solches in der biblischen Offenbarung erschlossen ist und als sein Ziel die Verherrlichung Gottes hat. Zitat Ende. Ich fasse die wesentlichen Elemente dieser Definition zusammen. Grundlegend ist, dass das heilsgeschichtliche Geschehen nicht planlos verläuft, sondern dass ein Plan dahinter steht, nämlich der Plan Gottes. Und dieser Plan zieht sich zur Verherrlichung Gottes durch die Geschichte hindurch. Ferner handelt es sich um einen Geschehenszusammenhang, und zwar dergestalt, dass Gott durch seine Offenbarung von oben einbricht in die irdisch sichtbare Realität, dass er Geschichte macht mit dem Menschen, mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde. Offenbarungshandeln und Offenbarungsreden Gottes sind hier festzustellen. Es ist wichtig, dass es sich wirklich um geschichtliches Geschehen handelt, nicht um eine Übergeschichte, nicht um eine abgehobene Sphäre, sondern um das Wirken Gottes in der Geschichte. Und schließlich gibt es das Zusammensein von Kontinuität und Diskontinuität. Es findet sich eine Grundlinie von der Schöpfung bis zur Vollendung des Reiches Gottes. Aber dieser Plan Gottes entfaltet sich nicht etwa in menschlich zu konstruierendem oder vorauszusagendem Ablauf, sondern es gibt Sprünge, Brüche und Überraschungen in dieser Geschichte, weil Gott ein lebendiger und souveräner Herr ist, der nach seinem Plan handelt, nicht nach unseren Vorstellungen. Die Grundoffenbarungen stehen also fest in den biblischen Schriften, aber die Diskontinuität ist auch schon enthalten. Ein grundlegendes Begriffspaar lautet Verheißung und Erfüllung. Gott verheißt Entwicklungen, die eintreten werden, und diese finden ihre Erfüllung zu ihrer Zeit. Beispielsweise der Schritt vom Alten zum Neuen Bund ist solch ein wichtiges Weiterschreiten von Verheißung zu Erfüllung. Aber auch heute erleben wir Erfüllungen, etwa im Blick auf Israel und die Endzeitereignisse. Zu beachten ist auch das Zusammenwirken von Universalgeschichte und Heilsgeschichte. Es wurde schon viel diskutiert über das Verhältnis dieser zwei Größen. Die Frage ist überhaupt, ob es zwei Größen sind oder ob beides zusammenfällt. Universalgeschichte ist die Weltgeschichte, die, auch ohne auf geistliche Zusammenhänge zu blicken, sich entfaltet. Heilsgeschichte hingegen ist der Aspekt der Geschichte, der sich speziell auf Gottes Wirken mit seinem Volk und seiner Gemeinde bezieht. Die Frage ist, ob wir Weltgeschichte und Heilsgeschichte trennen können und wie das Verhältnis dieser beiden Größen zueinander ist. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Generell kann man zwei Sichtmöglichkeiten unterscheiden. Heilsgeschichte gleich Weltgeschichte oder Heilsgeschichte in der Weltgeschichte. Also die Frage, ist Weltgeschichte abhängig oder unabhängig von Gottes Wirken, das in der Heilsgeschichte zum Ausdruck kommt? Ein Lösungsversuch im Anschluss an eine Unterscheidung Martin Luthers in seiner Schrift De Servo Arbitrio vom unfreien Willen besagt, der Deus Absconditus, der verborgene Gott, handelt in der Weltgeschichte. Und der Deus Revelatus, der offenbare Gott, handelt in der Heilsgeschichte. In der Weltgeschichte handelt Gott verborgen und in der Heilsgeschichte offenbart er sich als der Weltenlenker. Helge Stadelmann schreibt in Glaube und Geschichte, ich zitiere, Gott handelt von der Ordo Rei her gesehen als der Schöpfer, Erhalter und Richter der Welt, gewiss auch in der Universalgeschichte. Sie ist seiner Souveränität nicht entzogen, auch in all ihrem Abfall und Widerstand nicht. Doch sein Handeln ist uns hier von der Ordo Cognitionis her betrachtet kaum zugänglich. Für unser Erkenntnisvermögen handelt er in den Zusammenhängen der Weltgeschichte, vor allem als der verborgene Gott, der Deus Absconditus, wenngleich auch hier gerade in seinem Gerichtshandeln etwas von seiner Realität verspürt werden kann. Und weiter schreibt Stadelmann: Unter Heilsgeschichte verstehe ich dagegen Gottes geschichtliches Offenbarungshandeln, soweit es uns in seinem Geschehensein und seinem Zusammenhang durch die biblische Offenbarung und also nicht durch unseren spekulativen Zugriff erschlossen ist. Die Bibel muss uns zeigen, wo Gott als der Offenbarwerdende, der Deus Revelatus, gehandelt und gesprochen hat und handeln wird. Diese Heilsgeschichte umfasst manchmal nur einen ganz schmalen Ausschnitt innerhalb der Universalgeschichte. Wir denken an die in den Evangelien und der Apostelgeschichte bezeugten Offenbarungsgeschehnisse. Andernorts wird uns ein sehr breites Feld der Geschichte als Heilsgeschichte erkennbar, so in der biblischen Urgeschichte, bei manchen Fremdvölkersprüchen der Propheten oder besonders auch in der Geschichtsprophetie der biblischen Apokalyptik. Zitat Ende. Stadelmann spricht hier von der Heilsgeschichte in der Weltgeschichte. In der Heilsgeschichte offenbart sich Gott und ist als souveräner Herr am Wirken. Gott lenkt auch die Geschicke der Völker, die Kriege und die Friedenszeiten, aber das gehört in den Bereich seiner Zulassung, seiner Permissio. Nun zum Begriff selber. Der Begriff Heilsgeschichte findet sich in dieser Form zuerst bei Johann Christian Konrad von Hofmann, einem lutherischen Theologen in Erlangen im 19. Jahrhundert. Er hat dieses Wort hoffähig gemacht in der Theologie, allerdings verbunden mit mancherlei spekulativen Ansätzen. Hofmann war von Georg Wilhelm Friedrich Hegels Geschichtsphilosophie wenigstens ein Stück weit beeinflusst, hat aber auch sehr stark die biblischen Berichte als Beschreibungen geschichtlicher Abläufe ernst genommen. Der Begriff Heilsgeschichte findet sich in dieser Form nicht in der Heiligen Schrift selber. Dort begegnen wir dem Begriff Oikonomia. Dieser Begriff hat zwei Bedeutungen. In Epheser 1, Vers 9 und 10 lesen wir: Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, griechisch Oikonomia, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Zitat Ende. Hier kommt der Begriff Oikonomia vor. Vom Ratschluss, vom Heilsplan Gottes ist die Rede. Gott hat einen Heilsplan, den er ausführen will. Dieser Plan wird in Epheser 1 und 2 entfaltet. Die zweite Bedeutung von Oikonomia findet sich in Epheser 3, Vers 2. Da heißt es: Ihr habt ja gehört, welches Amt, griechisch Oikonomia, die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Zitat Ende. Für Amt steht im Griechischen wieder Oikonomia. Das ist die Verantwortung, die Paulus bekommen hat, einen Haushalt zu verwalten, und der Inhalt dieses Haushaltes, dieses Verwaltungsamtes, ist eben der Heilsplan Gottes, der in Epheser 1 genannt wurde. In Epheser 3, Vers 9 ist von der Verwirklichung dieses Heilsamtes die Rede. Dort heißt es: Wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Auch im Kolosserbrief finden sich Stellen, die vom Geheimnis des Ratschlusses Gottes handeln, welches sich in der Geschichte entfaltet, durch das Wirken der Apostel und der von ihnen gegründeten Ekklesia, Gemeinde, bis heute. Heilsgeschichte hat es also mit einem Heilsplan zu tun. Sie schreitet fort in der Geschichte. Sie hat ein Endziel, verläuft also nicht zyklisch, sondern teleologisch oder finalistisch, das heißt auf ein Ende und Ziel ausgerichtet. Heilsgeschichte umfasst daher den progressiven, also fortschreitenden, offenbarten Plan Gottes zum Heil der Menschheit und die Ausführung dieses Plans in der menschlichen Geschichte mit dem Endziel, Gott zu verherrlichen. Und dieser Heilsplan ist soteriologisch, theozentrisch und geschichtlich strukturiert. Soteriologisch bezüglich des Heils des Menschen und der Menschheit, soweit sie sich retten und rufen lässt. Theozentrisch, indem Gott verherrlicht wird als Endziel dieses Heilsplans. Auch die Rettung der Menschen dient ja dazu, dass Menschen herausgerufen werden, die Gott die Ehre geben, die mit ihm leben und Gemeinschaft in Ewigkeit haben, die sich an ihm erfreuen können und er sich dann an ihnen. Und dieser Heilsplan verläuft geschichtlich, weil heilsgeschichtliche Ereignisse in der Geschichte geschehen sind. Es gibt keine Trennung zwischen Geschichte und Übergeschichte. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 3 finden sich drei andere Aspekte, neben soteriologisch, geschichtlich und theozentrisch, nämlich persönlich, national und universal. Ich zitiere: Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In Vers 1 geht es um Abram, um den persönlichen Aspekt. Abram soll aus seinem Haus gehen in ein Land, das Gott ihm zeigen will. Der Heilsplan Gottes beginnt mit Abram ganz individuell. Dann heißt es: Ich will dich zum großen Volk machen. Das ist das Volk Israel, das unmittelbar aus den Ländern Abrahams hervorgeht, der nationale Aspekt. Und schließlich wird gesagt: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist der universale Aspekt. Nun kommen wir zur Frage des Verhältnisses von Hermeneutik und Heilsgeschichte. Hermeneutik ist die Verstehenslehre. Um es vorweg zu sagen, ich lehne die Trennung zwischen gedanklich abstrakter Wahrheit und historisch konkreter Wirklichkeit ab. Ich denke, dass die Wahrheit sich in der Wirklichkeit entfaltet, nämlich historisch. Die Trennung von Wahrheit und Wirklichkeit ist ein philosophisches Theorem, es verfehlt aber die geschichtliche Realität. Mit dieser Grundentscheidung hängt eng die Vorgehensweise zusammen, dass ich die Heilige Schrift nach dem Literalprinzip auslege, nach dem Wortsinn, auch in der heilsgeschichtlichen Frage. Helge Stadelmann schreibt hierzu, ich zitiere: Das Literalprinzip wird von der buchstäblichen Grundbedeutung eines Wortes als der Normalbedeutung ausgehen. Doch ist dies keinesfalls im Sinn einer prinzipiellen Buchstäblichkeit zu dogmatisieren. Ausschlaggebend ist jeweils der vom Autor beabsichtigte und vom biblischen Gesamtkontext sich nahelegende Wortsinn. Zitat Ende. Also ist die Intention, die der Autor hatte, wichtig, sowie der Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift. Von daher, so fährt Stadelmann fort, fordert der Literalsinn Prosa als Prosa, Geschichtsbericht als Geschichtsbericht, Allegorie als Allegorie, Bildwort als Bildwort, Poesie als Poesie und so weiter auszulegen. Zitat Ende. Das ist eine wichtige Grundregel. Es soll also zum Beispiel nicht ein Geschichtsbericht als Hymnus oder als poetische Figur gedeutet werden oder umgekehrt eine poetische Beschreibung als Geschichtsbericht. Natürlich stoßen wir hier manchmal auf Grenzfragen, aber in der Regel ist die vom Kontext geforderte Deutung klar zu erkennen. Stadelmann sagt weiter: Dabei ist nicht von unserem subjektiven Sprachempfinden auszugehen, sondern von dem Sprachempfinden und Sprachgebrauch des hebräisch und griechisch sprechenden Menschen zu alt- und neutestamentlicher Zeit. Zitat Ende. Stadelmann stellt treffend fest, dass die historisch-kritische Methode dem nicht gerecht wird, weil sie mit hypothetischen Vorformen des Textes rechnet und nicht vom Gesamtkontext und seiner Gültigkeit ausgeht. So viel zum Literalprinzip. Ferner ist zu beachten und damit zu rechnen, dass Kontinuität und Diskontinuität in der Heiligen Schrift enthalten sind, dass die in ihr dargestellte Geschichte in Epochen eingeteilt werden kann, wobei es natürlich sehr unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt, gerade was die Epochenfrage angeht. Man vergleiche zum Beispiel die Unterschiede zwischen Bundestheologie und Dispensationalismus. Eine wichtige Frage ist auch, wie wir die Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde verstehen, ob wir die Stellen, die sich auf Israel beziehen, einfach auf die Gemeinde deuten können oder ob doch auch für Israel Voraussagen da sind, die sich in der Zukunft noch erfüllen. Es ist also zu unterscheiden zwischen Israel und Gemeinde und auch zwischen Prophetie, die sich erfüllt hat, noch erfüllen wird oder gerade erfüllt. Das sind einige hermeneutische Grundfragen. Nun kommen wir zur Frage des Geschichtsverlustes. Nun, wir leben heute nicht in einer bibelgläubigen und gottesfürchtigen Gesellschaft, sondern wir haben seit dem Triumph der Aufklärungsphilosophie im 17. und 18. Jahrhundert nach Christus einen enormen Geschichtsverlust erlebt. Gotthold Ephraim Lessing sprach vom garstigen Graben zwischen Glauben und Geschichte. Und Lessing hat nicht nur einen Graben, sondern drei Gräben behauptet. Einen chronologischen, einen metaphysischen und einen existenziellen Graben. Der chronologische Graben bezieht sich auf den Unterschied zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Es ist ein Graben in der Zeit vorhanden. Lessing stellte sich die Frage, wie können zeitgenössische Menschen etwas ernst nehmen im Sinne einer Verifikation, was in der Vergangenheit geschehen ist? Je weiter zeitlich entfernt etwas liegt, umso schwieriger ist etwas zu erkennen, manchmal aber auch je näher etwas liegt, je nachdem, wie wir subjektiv damit behaftet sind. Denken Sie zum Beispiel an das sogenannte Dritte Reich und daran, welche unterschiedlichen Deutungen darüber im Umlauf sind. Der metaphysische Graben bezieht sich auf den Unterschied zwischen zufälligen Geschichtswahrheiten und notwendigen Vernunftwahrheiten. So lautet das Kernbegriffspaar bei Lessing in seiner Schrift »Die Erziehung des Menschengeschlechts«. Zitat: Zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis von notwendigen Vernunftwahrheiten nie werden. Zitat Ende. Lessing geht also von der Vorordnung der Vernunft aus und setzt diese über die Geschichte, die er als zufällige Verkettung von Ereignissen versteht. Vernunftwahrheiten schätzt er viel höher ein als das, was in der Geschichte sich vielleicht irgendwann einmal entfaltet oder nicht entfaltet hat. Wir können es ja wegen des chronologischen Grabens, so Lessing, gar nicht nachprüfen. Lessing reißt also den Graben auf zwischen Wirklichkeit, sprich Geschichte, und Wahrheit, sprich Vernunfterkenntnis. Das dritte ist der existenzielle Graben, der Graben bezüglich der Existenz des Menschen, bezüglich der Unterschiede, welche zwischen den Menschen des ersten Jahrhunderts und den modernen Menschen des 18., 19., 20. oder 21. Jahrhunderts bestehen. Dass hier eine Distanz herrscht, hängt also eng mit dem chronologischen Graben zusammen. Ein Geschichtsverlust liegt deshalb vor, bedingt durch drei Gräben, die wir nicht überspringen können. Lessing gäbe alles dafür, wenn ihm einer über diese Gräben helfen könnte. Aber noch keiner hat es nach seiner Aussage geschafft. In der Linie Lessings argumentierte Ernst Troeltsch. Auch er hatte seine Fragen an historische Dokumente und hat ja maßgeblich nach Semler die historisch-kritische Methode ausgeprägt, wie sie im Wesentlichen heute noch besteht. Troeltsch gehörte zur Schule des Historismus. Er war zunächst Theologe und später Geschichtsphilosoph, hat also die Fakultäten gewechselt, was mit seiner Biografie zusammenhängt. Troeltsch hat die drei Prinzipien Kritik, Analogie und Korrelation aufgestellt. Kritik besagt, dass historische Aussagen nur Wahrscheinlichkeitsaussagen sind, dass etwas Absolutes in der Geschichte nicht wahrgenommen werden kann. Alles ist dem Maßstab der menschlichen Vernunft zu unterwerfen. Rationalismus, verbunden mit Relativismus im Blick auf geschichtliche Aussagen, geschichtliche Fakten. Philosophische Wahrheit wird über historische Wirklichkeit gestellt. Vernunft über Geschichte, auch über biblisch überlieferte Geschichte, welche mittels der gefallenen menschlichen Vernunft analysiert, zerpflückt und neu zusammengesetzt wird, je nach persönlicher subjektiver Ansicht und Erkenntnis. Das Prinzip der Analogie postuliert die prinzipielle Gleichartigkeit des vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Geschehens. Das, was schon immer so war, werde auch immer so sein. Es gibt keine Einbrüche in die Kontinuität der Geschehenszusammenhänge. Die Auferstehung und Wunder Christi sind analogielos und können daher nach diesem Prinzip nicht wirklich geschehen sein. Sie würden die Gleichartigkeit des Geschichtsverlaufs durchbrechen. In der Evolutionslehre hängt dies mit dem Prinzip des Uniformitarianismus zusammen. Auch hier wird das Geschehen als immer gleichartig betrachtet. Es gibt kein Eingreifen einer höheren Macht. Auch das dritte Prinzip, die Korrelation, sieht das Weltall als geschlossenes System von Ursache und Wirkung und lässt keine Sprünge, keine Brüche zu. Übernatürliche Ereignisse sind auszuschließen. Alles ist streng determiniert und nach dem Kausalitätsprinzip zu betrachten. Was nicht geschehen kann, wird nach dieser Sicht aus unserer Nichtwahrnehmungsmöglichkeit geschlossen. Aber das ist ein Sprung über die Objektivität hinaus. Ist das, was wir nicht erkennen können, wirklich oder unwirklich? Ist es überhaupt vorhanden oder liegt seine Nichterkennbarkeit an unserem begrenzten Denken und Verstand? Diese Fragen stellen sich. Ich würde sagen, dass unsere Erkenntnis verfinstert ist, so auch Römer 1, Vers 19, und dass daher viel mehr möglich ist als das, was wir wahrnehmen und denken können. Die Geheimnisse Gottes zu erkennen, heißt, ihn anzubeten, sagte Philipp Melanchthon. Der dritte große Denker, der zum Geschichtsverlust beigetragen hat, zumindest zur Nichterkennbarkeit der Geschichte, wie sie wirklich ist, war lange vor Troeltsch der Königsberger Philosoph Immanuel Kant. Für Kant demonstriert die biblische Geschichte nicht, wer und wie Gott ist, sondern sie illustriert nur, was wir auf vernünftiger oder moralischer Grundlage schon von Gott denken und glauben. Das heißt, zuerst ist die Vernunft- und Moralreligion vorhanden, dann erst kommen die Folgerungen daraus, nämlich die Postulate von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Was in der Bibel als Geschichte beschrieben wird, gilt als Illustration des menschlichen Denkens. Kant vollzog eine konsequente Säkularisierung, Verweltlichung der Erkenntnistheorie. Durch ihn kam die Diastase, also Trennung zur Betonung zwischen Glauben und Wissen, welche das abendländische Denken bis heute prägt. Kant hat das Wissen bis zur allerhöchsten Spitze getrieben. Er wollte dem Glauben Platz machen, indem er behauptete, über Gott könnten wir nichts wissen, wir könnten nur an ihn glauben. Lediglich unser moralisches Empfinden und der gestirnte Himmel über uns deuten auf Gott hin. Kant wollte den Raum freimachen für den Glauben, aber für einen Glauben, der über der Geschichte schwebt, der übergeschichtlich ist. Kant war ja mit Kategorien der platonischen Ideenlehre behaftet. Und die Konsequenz ist der überweltliche, nicht zu beweisende Gott. Konsequenterweise hat er sich stark gegen Gottesbeweise gewehrt, wie sie etwa Thomas von Aquin im Mittelalter vertreten und entfaltet hatte. Kants Philosophie hat zu einem enormen Geschichtsverlust geführt, der sich bis heute auswirkt. Kant wollte eine Art Übersphäre dem Glauben und Gott sichern, die sich nicht in der Geschichte nachprüfen und verifizieren lässt. Gott ist für ihn praktisch etwas Schönes, das höchstens noch im moralischen Gewissen wahrgenommen wird. Aber er schwebt über unseren Köpfen, er geht nicht in die Geschichte hinein, sodass wir hier Spuren und Wirkungen wirklich wahrnehmen könnten. Von Kant stammt das bekannte Modell, das auch den jungen Karl Barth, den jungen Paul Althaus und andere geprägt hat, nämlich keine Heils- und Endgeschichte, sondern nur eine Übergeschichte. In der Folge dieser philosophischen Weichenstellungen zog sich die Theologie immer weiter aus der Geschichte zurück. Daniel Friedrich Ernst Schleiermacher etwa postulierte für die Gotteserfahrung die Provinz des Gefühls im Sinne einer intuitiven und durchaus emotionalen Gotteserkenntnis im Anschauen und Fühlen des Universums. Albrecht Ritschl hat die Sittlichkeit, Vertreter der dialektischen Theologie haben das Wort als einzigen Zugang zu Gott betont. Gerade der junge Karl Barth postulierte nur die Übergeschichte, die nicht verifizierbar sei. Noch extremer betrieb Rudolf Bultmann die Herauslösung des Alten Testaments mit seinen vielen Geschichten aus der Entscheidungssphäre und die Reduktion eschatologischer Aussagen auf die eigene innere Existenzerfahrung des Menschen. Die Folge dieses Geschichtsverlustes war, dass die Heilsgeschichte völlig in eine Übergeschichte, ja noch schlimmer, in eine bloße Innengeschichte des Menschen überging, eine Vorstellung, die am Ende des 20. Jahrhunderts in der tiefen psychologischen Interpretation biblischer Texte etwa durch Eugen Drewermann eine weitere Steigerung erfuhr. Es gab und gibt trotz dieses Geschichtsverlustes auch in jüngerer Zeit noch Vertreter einer heils- und endgeschichtlichen Sicht, auch in der Universitätstheologie, etwa Oskar Kullmann oder Missionstheologen wie Karl Hartenstein, Walter Freitag und andere. Diese stimmen trotz manchem Unterschied im Detail darin überein, dass Gott einen Plan hat, der sich in wirklicher Geschichte in chronologischen Abläufen erfüllt, dass es echte Prophetie in der Bibel gibt, die uns diesen Plan enthüllt, und dass Jesus Christus im buchstäblichen Sinne wiederkommen und sein Reich errichten wird. Für die heils- und endgeschichtliche Sicht seien nun zum Schluss die folgenden vier Gründe genannt. A. Die Bibel ist ein heilsgeschichtlicher Organismus. Sie spannt den Bogen von der Welterschaffung bis zur Weltvollendung, von der Urgeschichte bis zur Endgeschichte. In der Bibel wimmelt es von historischen Angaben, von Ereignissen in Raum und Zeit. Die fünf Bücher Mose, die Bücher Josua bis Esther sind Geschichtsbücher. Die neutestamentlichen Evangelien sind von ihrer Anlage und ihrem Aufbau her über weite Strecken als Geschichtsbücher charakterisiert. Und auch die poetischen, prophetischen und apokalyptischen Schriften und Kapitel nehmen weithin auf historische Ereignisse Bezug oder erzählen diese in realer oder symbolischer Weise. B. Die Bibel ist geschichtlich auch im Blick auf ihre Zukunftsvoraussagen. Das beweisen die Prophezeiungen, die sich in mehr als 6000 Versen der Heiligen Schrift finden und von denen viele bereits ihre Erfüllung erfahren haben. Der Informatiker Werner Gitt hat in seinem Buch das Fundament errechnet, das bisher von den 6.408 Versen der Bibel mit prophetischen Aussagen 3.268 Verse erfüllt sind. Und zwar ohne, dass je eine Aussage entgegengesetzt oder auch nur anders eingetroffen wäre. Nach Gitt ergibt sich für das Eintreffen aller dieser Prophezeiungen die unvorstellbar geringe Wahrscheinlichkeit von 2 hoch minus 3268, was auf Gott als Planer hinweise. Gitt rechnet so, dass bei einer Prophezeiung oder einem Vers die Wahrscheinlichkeit schon 50 zu 50 ist. Und wenn man das dann auf alle diese Verse aufrechnet, kommt man auf diese unwahrscheinlich hohe Zahl. C. In der Bibel ist immer wieder die Rede davon, dass viele ihrer Voraussagen ihre Erfüllung erst in weit entfernter Zeit, am Ende der Tage, finden werden. Es begegnen uns immer wieder Begriffe wie in ferner Zukunft, in jenen Tagen, am Ende der Tage, auch schon bei den alttestamentlichen Propheten, etwa in Jesaja 2, Vers 2, Jeremia 48, Vers 47, Hesekiel 38, Vers 16, Hosea 3, Vers 5 und an vielen anderen Stellen, wo ausdrücklich gesagt wird, am Ende der Zeit wird dies und jenes geschehen und nicht etwa während der babylonischen Gefangenschaft, worauf manche Ausleger solche Prophezeiungen reduzieren wollen. Das verbietet also eine zeitgeschichtliche Deutung an solchen Stellen. Fasst man solche Aussagen von ihrem Kontext und Wortsinn her als buchstäbliche Voraussagen für eine endgeschichtliche Erfüllung auf, dann kann man nicht anders, als die reale Wiederkunft Christi und die damit zusammenhängenden Ereignisse zu erwarten. Das verbietet also eine zeitgeschichtliche Deutung an solchen Stellen. Fasst man solche Aussagen von ihrem Kontext und Wortsinn her als buchstäbliche Voraussagen für eine endgeschichtliche Erfüllung auf, dann kann man nicht anders, als die reale Wiederkunft Christi und die damit zusammenhängenden Ereignisse zu erwarten. Und noch ein abschließendes Argument D. Schließlich müssen wir einfach als Traditionsargument noch anfügen, dass die heils- und endgeschichtliche Sicht in allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte ihre Vertreter gefunden hat. Ja, dass sie grundsätzlich trotz vielfältiger Variationen und Umdeutungen als die klassische, traditionelle Auslegung gilt, schon bei den Kirchenvätern. Wer hierzu weiterführende Informationen sucht, den verweise ich auf mein Buch »Was kommen wird? Eschatologie im dritten Jahrtausend. Wiederkunft Christi, Antichrist und Zeichen der Zeit«. Der Herr segne Sie und bewahre Sie, auch wenn die Schatten der Endzeit länger werden.